Deutschlandfunk, Kultur heute.
Radio machen live heißt auch, dass schon mal was schiefgehen kann oder die Technik einem einen Streich spielt. Kultur heute fängt ein bisschen später an, zu 30 Minuten lädt sie Michael Köhler ein. Dass es turbulent werden würde, das war ziemlich sicher, nach Vorwürfen an Denis Yücel. Den Präsidenten der Schriftstellervereinigung, sein Amt autoritär im Innern zu führen, kam es in Gotha zum Abfallantrag. Ein einmaliger Vorgang. Yücel hatte mit Wortmeldungen zum Ukraine-Krieg zugespitzt. Ihm wurde vorgeworfen, nicht die Gesamtheit zu repräsentieren. Amtsvorgänger forderten seine Abwahl. Zunächst war er gewählt worden, wieder, aber dann das.
Dieser Verein in einer Mehrheit von lauter selbstbezogenen kleinen Wichtigtouren. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete zurück und ich trete hiermit aus diesem Verein aus.
Ex-PEN-Präsident Yücel mit dramatischem Abgang. Landeskorrespondent Henry Bernhard hat das gestern schon stundenlang beobachtet, die Verfahrensfragen. Aber was da passierte, das war doch großes Theater, Herr Bernhard. Hat sich das heute fortgesetzt?
Beschämend, toxische Männlichkeit. Julia Frank, die Autorin, sprach von einem Höllenspektakel. Thea Dorn sagte für sie, er gebe ein Verbleib im PEN nur Sinn, wenn er sich radikal neu aufstelle. Daniel Kehlmann fragte, woher kommt die Wut, der schreiende Hass? Er sagte, das sei ein konzertierter Aufstand einer brüllenden Minderheit, ein Brexit-Moment gewesen, von dem der deutsche PEN sich wahrscheinlich lange nicht erholen wird oder auch nie erholen wird. Es wurde dann heute Morgen ein Übergangspräsident, Josef Haslinger, der ist erfahren, er hat das ja schon mal gemacht, sehr gelassen, und er sagte mir dann:
Ich habe nichts Vergleichbares erlebt bisher. Es haben sich hier zwei Gruppen im Boden eingegraben und haben sich gestern ein Gefecht geliefert. Und dann haben die Leute begonnen, sich zu besinnen, insbesondere nach dem Rücktritt aller Präsidiumsmitglieder, dass man zu einem sinnvollen Zueinander wiederfindet.
Ja, soweit. Josef Haslinger hat schon gesagt, der
Interimspräsident Haslinger
ist zurückgetreten. Das ganze Präsidium ist nun zurückgetreten. Es gibt jetzt ein Übergangs-Notpräsidium bis zum nächsten Jahr. Das sind vier Frauen und ein Mann, also schon mal eine andere Richtung jetzt. Nur eine aus dem alten Präsidium ist noch dabei, Astrid Fehlstedt, und von daher erhofft man sich jetzt einen Neuanfang.
Ist das ein anhaltender Richtungskampf oder kann davon wirklich ein Neuanfang ausgehen?
Das muss man noch sehen. Also die Kämpfe sind noch nicht beigelegt. Es gab heute immer noch Zwischenrufe, Buh, Pfiffe, die Fronten sind verhärtet. Es gibt ja verschiedene Gräben, alt gegen jung, Männer gegen Frauen, politisch engagiert oder Vereinsmeierei. Es gibt auch so ein Verständnis von Mitgliedschaft, geht es jetzt um Romanautoren oder um die Macht des Wortes überhaupt. Aber es sind auch nicht nur zwei Lager, sondern die Zersplitterung ist größer. Es gab auch keine Neuaufnahmen in diesem Jahr, die müssen ja immer vorgeschlagen werden von Mitgliedern. Denis Yücel hatte ja viele vorgeschlagen, unter anderem auch den Autor Sascha Lobo. Und der hat nun gar kein Interesse mehr, in den PEN zu kommen, weil, wie er mir sagte, feststellen musste:
Es ist in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine Vielzahl von Diskussionen gegeben, hätte haben können, an denen der PEN hätte teilnehmen können. Ich glaube, der PEN hätte sehr viel offensiver Öffentlichkeit herstellen müssen. Das ist so nicht geschehen. Das hätte mit Denis Yücel geschehen können, weil der das kann. Aber weil er abgewählt worden ist, fürchte ich, versinkt der PEN wieder in dieser Außenseiterrolle, was die großen Debatten, die genau um das Thema des PEN sich drehen, im Moment angeht.
Also es fehlt an einer Verjüngung, andere treten aus oder wollen ihr Engagement einschränken. Eine Autorin, Nicola Mehlhorn, sagte, sie wolle keine Lebensenergie in einen Club alter weißer Menschen stecken. Es ist wichtig zu wissen, wir sind hier noch nicht bei den Debatten um Wokeness oder Ähnlichem, sondern das ist noch deutlich davor, aber es geht wirklich immer ums Ganze.
Sachfragen gab es nebenbei aber auch noch. Welche, Herr Bernhard?
Ja, man glaubt es kaum, aber die haben auch mit der Großwetterlage zu tun. Es ging unter anderem mit dem Antrag von Wolfgang Bittner, von dem sich das PEN-Präsidium distanziert hatte, nachdem er im Übermaß Verständnis für Putins Invasion in der Ukraine gezeigt hatte. Bittner wollte, dass der PEN jetzt die Distanzierung zurücknimmt und auch seinen Wikipedia-Eintrag bereinigt wird. Mitglieder waren dagegen, sie waren auch gegen einen Maulkorb für das PEN-Präsidium überhaupt in solchen Fragen. Dann ging es auch um die Frage des Orts der nächsten Tagung, Tübingen oder Berlin, und das atmet ja auch schon wieder entweder den Geist der Tradition oder des Aufbruchs. Also der PEN ist zutiefst mit sich selbst beschäftigt, die Welt trat eigentlich nur als Irritation oder Störung auf.
Alles, was nach der Bratwurstbude Penn noch kommen kann, wird uns weiterhin in den nächsten Tagen interessiert. Der dramatische Abtritt des Präsidenten Denis Yücel, unser Landeskorrespondent Henry Bernhard, berichtete. Nun zur richtigen Bühne. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der erklärte sich nach einer Scheinwahl zum Wahlsieger. Die Opposition wurde verhaftet, auf die protestierende Bevölkerung wurde scharf geschossen. Von Literaten und Intellektuellen hält der Diktator nichts. Einer der wortmächtigen, auch im Westen bekannten Autoren ist Viktor Martinovich. Sein Roman Revolution ist, wie auch das Vorgängerbuch Paranoia, in seinem Heimatland Belarus verboten. Es spielt in Moskau der Machtverstrickung. Sowas nennt man wohl Roman der Stunde. Am Schauspielhaus in Hamburg am Deutschen, da kam das Stück in der Regie von Dusan David Parizek heraus. Ob dessen tschechisch-grotesker Humor der Aufführung gut tat, sagt Michael Lages.
Im ganz wilden Osten der allerersten post-sowjetischen Jahre in Moskau wurzelt die Geschichte, die Viktor Martinovich erzählt. Im politischen Vakuum der Wende entsteht neuer und großer Reichtum und er konzentriert sich in den Händen von wenigen, die die Zeichen des neuen Turbokapitalismus schnell erkennen. Strukturen werden gebildet, die denen der alteingesessenen organisierten Kriminalität ähneln. Der alte Westen kannte und kennt die als Mafia. In deren Fänge gerät, ohne dass so recht klar würde, warum, ein junger Moskauer Hochschuldozent.
Ja, ich heiße Michael Alexejewitsch German. Ich bin vor 16 Jahren aus meiner kleinen weißrussischen Heimat, die aus Angst vor dem Hypnoseblick des polessischen Zauberers, also des Polischuken Lukaschenko, völlig durchgedreht ist, also der aus Wahlniederlagen Wahlsiege macht, nach Moskau gezogen. Das war so, als wäre ich aus einer kompakten europäischen Hauptstadt in eine platte, wüste 10-Millionen-Steppe geraten. Das Böse, das sticht in Moskau sofort ins Auge.
Hinter den beiden Gangstern, die ihn in einen fingierten Verkehrsunfall drängen, stecken die Freunde der russischen Oper. Und wer irgendwann mal Billy Wilders Filmklassiker Some Like It Hot gesehen hat, also manche mögen es heiß, versteht die Anspielung sofort. Dort war es die italienische Oper. Chef der Russenmafia ist ein älterer Herr, schon im Rollstuhl, auch untenrum schon nicht mehr ganz dicht, und Batya, also Väterchen genannt, der den eigenen Weg seit dem Zusammenbruch der Sowjetordnung ganz geradeaus erklärt. Raus aus der Politik und rein in den Aufbau einer Untergrundorganisation, die in Milliarden rechnet. Dollar, nicht Rubel. Nicht mehr um staatlichen Einfluss geht es ihm, sondern immer nur um die Macht dahinter. Und Michael, den Novizen, hat er als eigenen Nachfolger ausersehen. Der Roman lebt von dieser eher einfachen Fabel. Michael hat keine Chance, beginnt sie aber zu nutzen, weil er verführbar ist. Erfüllt konspirative Aufträge, bei denen er auch zum eiskalten Killer wird, besteht Prüfungen, die ihn als verlässlichen, verschwiegenen und effizienten Mitarbeiter ausweisen. Die ekligste allerdings verweigert er, nämlich Väterchens Urin auch noch zu trinken, nachdem er dem Boss schon beim hindernisreichen Stuhlgang geholfen hat mit der Bettpfanne. Jetzt weiß der Alte, dass dieser Junge auch mutig sein kann. Eine schöne Frau gab's natürlich auch an der Seite vom Alten und ebenso natürlich ist sie dem Neuling zu Willen. Genauso durchschau und vorhersehbar wie hier nacherzählt ist auch die Hamburger Aufführung. Und als hätte er das sehr wohl geahnt, möbelt der an sich so erfahrene Regisseur Dusan David Parizek sie leider auch noch zur Klamotte auf. Mit mafiösen Helferlein, die klassisch russische Bärte umgehängt haben, die sie sich, wenn's ganz ulkig werden soll, auch als Irokesenbürste aufs Haupt schnallen können. Und Batya, der Pate, läuft stets im schrillen Schlafanzug herum. Gefährlich oder gar dämonisch ist hier gar nichts. Nur die Musik hat zuweilen das Zeug zum Rettungsanker. Weil Markus John, Jörg Dippe und Paul Herwig, bewährte Stützen der Hamburger Schauspielhausgesellschaft, mit Musiker Peter Fasching ein munteres Orchesterchen bilden. Warum aber Eva-Maria Nikolaus die Lady Macbeth von Mzhensk von Dmitri Schostakowitsch ins Spiel bringen muss, erschließt sich nicht. Auch Sandra Gerling als Alte und Josephine Israel ganz in Rot als neue Freundin für die Mafia Zukunft bleiben nur Farbtupfer im auch nicht sehr originellen weißen Bühnenkasten mit verschiebbaren Wänden. Und allein der Kampf zwischen Ernst Stötzner als Väterchen im Schlafanzug und Daniel Höfels als Aufsteiger ist nicht abendfüllend. Bücher gibt es offenbar, die in politisch herausfordernden Zeiten wichtig werden, ohne dass sie wirklich wichtig sind. Diese Revolution gehört wohl dazu. Im Theater jedenfalls dürfte sie schnell vergessen sein,
sagt Michael Lages. Bei der Münchner Biennale, dem Festival für Neues Musiktheater, da gab es gestern eine Uraufführung des norwegischen Musikers und Komponisten Øyvind Torvund, Plans for Future Operas. Autohupen, Alarmanlagen, Signalgeräusche, innerstädtische Klangirritationen. Komponist Torvund mag es rhythmisch. Da gibt es immer noch Streicher, Klavier, Filmmusik. Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt, dieser Øyvind Torvund, der hat doch durchaus auch Witz.
Ja, mit Witz und gleichzeitig aber auch sehr klug und durchaus komplex gebaut, das Ganze. Das ist eigentlich ein Musiktheater über Musiktheater. Es geht darum, was könnten künftige Opernformen sein? Wie könnte das Musiktheater der Zukunft denn klingen und auch aussehen? Und wir haben die Situation, dass wir zwei Akteure auf der Bühne haben, Juliet Fraser als Sopran und Mark Knob am Klavier. Dazu kommt dann noch jede Menge Live-Elektronik, die er dann auch bedient. Der Komponist selber hat einige Skizzen, kleine Gemälde angefertigt, die diesen Abend über immer projiziert werden. Also zum Beispiel ist die Situation, wir sind im Stau, ärgern uns und sind aber plötzlich überrascht, weil in der Mitte von dem Stau ein bisschen Platz ist, da taucht ein Flügel auf und später ein ganzes Orchester und dann vermischen sich eben die Hupen mit neuer Musik. Es gibt auch einen Spaziergang im Wald, wo wir zwischen echten und mechanischen Vögeln nicht mehr so richtig unterscheiden können. Insgesamt schon eine spaßige Angelegenheit und ein ziemlich wiefes Projekt, fand ich.
Was ist sonst zu erleben? Produktionen, haben Sie mir gesagt, setzen sich durchaus auch mit aktuellen Dingen wie Flüchtlingskrise oder Brexit auseinander?
Ja, es gibt zum Beispiel von Bernhard Gander Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr heißt das Ganze. Das Libretto ist, und da wird es dann auch noch entscheidender, von Sergi Sadan, einem ukrainischen Autor, der für seine auch politischen Einschätzungen bei uns sehr geschätzt wird. In diesem Fall fand ich dieses Projekt ein bisschen zu simpel. Wir erleben eine Reihe von Geflüchteten, die mit, ja, zum Teil auch Frauen mit Kindern, imaginären Kindern natürlich hier, aber so sieht es auf der Bühne aus, ins Publikum gehen, um zu betteln etwa. Und dazu gibt es eine Heavy-Metal-Musik von Bernhard Gander, die sehr, sehr, sehr redundant ist. Das fand ich insgesamt so eher mäßig überzeugend. Interessanter, das erste Libretto von A.L. Kennedy, der schottischen Autorin, die wir hier auch als Kolumnistin kennen, die immer gerne Boris Johnson und Kollegen mit Tieren vergleicht. Sie schreibt unter The Little Lives jetzt ein Post-Brexit-Stück, das aber nochmal den Brexit verhandelt. Es ist eine Gesellschaft, die eingeschlossen ist auf einem Golfplatz. Allein das ist ja schon etwas paradox. Und es gibt dort einen Spielführer, der also mit sehr rechten Parolen dort für Unruhe sorgt. Anne Clear, eine junge Irin, hat dazu eine doch, muss ich sagen, sehr haptische, sehr bühnenwirksame Musik komponiert. Und was man auch noch erwähnen kann, was an diesem Wochenende noch Premiere hat, ist The Damned and the Saved. Das ist wirklich ein radikal dystopisches Musiktheater von Marlin Bong mit einem Libretto eines chinesischen Autors Pat Toyan. Und das, muss ich sagen, geht unter die Haut. Das ist wirklich von Marlin Bong eine mal laute, geräuschhafte, dann total filigrane Musik. Und wir sind so in einer seltsamen Zukunft, wo sich Realität und Traum verbinden. Aber insgesamt läuft die ganze Zeit ein ganz radikaler Überwachungsstaat und auch Datensammler. Diese Thematik läuft die ganze Zeit wirklich wie ein blutroter Faden durch.
Im Bunker der Hochschule für Musik und Theater wird auch Musik gemacht unter dem Titel Spuren. Was sind das für Spuren?
Diese Spuren, die da gelegt werden oder die wir auch erleben, das ist total interessant. Das sind junge Sängerinnen, die da von Waltraud Lehner und Paulina Platzer inszeniert wurden. Wir gehen eine Dreiviertelstunde lang durch diese Architektur, die normalerweise nicht betretbar ist. Das ist ja ein NS-Bau, die Hochschule für Musik und Theater in München. Und dieser Luftschutzbunker unten, da wurde auch übrigens mal Kunst versteckt, ja, wichtige Kunstwerke. Also es hat eine wilde Geschichte, dieser Ort. Und da haben wir nun ganz klaustrophobische Situationen. Situationen, wir haben auch Beziehungssituationen, schlaglichthaft, sehr eindringlich, sehr bedrückend, viel auch mit Licht gearbeitet. Es gibt ein paar Skulpturen da drin. Polina Korobkova hat da eben diesen sehr, sehr eigentlich knappen, fast auch minimalistischen, geräuschhaften Soundtrack komponiert, der uns für 45 Minuten in eine andere, wirklich sehr düstere Welt nochmal führt.
Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, Sie sind zufrieden mit dem, was Sie geboten bekommen haben.
Der Auftakt mit diesen ersten Stücken von Gander und ein bisschen dann auch The Little Lives, was dann doch letztendlich etwas zu platt ist und eben dann auch nach dem Brexit nochmal den Brexit verhandelt, das sind Stücke, wo ich ein paar Fragezeichen oder Einwände hätte. Ich finde, jetzt im zweiten Teil hat die Biennale dann doch sehr, sehr zugelegt, künstlerisch.
Sagt ein zufriedener Jörn Florian Fuchs. Das bevölkerungsreichste Bundesland Weltmorgen. Es zeichnet sich durch eine unvergleichliche Kulturdichte aus in der Breite. Alle 30 Kilometer ein Opernhaus, Schauspiel, Konzertsaal, Kunstverein oder Museum. Mit dem Intendanten des Kunstmuseums Bonn, eine Zeit lang auch Sprecher eines informellen Kreises von NRW Kunstmuseen, habe ich nicht über Rückforderungen aus Corona-Soforthilfe für Solo-Selbstständige gesprochen, sondern über die Anhebung des Kulturetats um 50% etwa in den letzten 5 Jahren. Gegenüber der Vorgängerregierung, Herr Berg, war das doch ein auffällig großer Schritt.
Ja, unbedingt. Und es war aber auch wirklich nötig. Ja, man muss ja immer sehen, NRW ist eins der Bundesländer mit einer reichsten Kulturszene. Ja, wenn man nur von den Museen spricht, sind es, glaube ich, hier fast 700 und davon 120 Kunstmuseen. Das ist mehr, als manche große Länder haben. Und gemessen daran war erstens mal der Kulturetat dieses Landes beschämend niedrig, sodass der Zuwachs, der inzwischen erfolgt, ist ein etwa 50-prozentiger Zuwachs seit 2017, dringend nötig war. Der entbindet die Regierung und das Land aber nicht davon, deutlich mehr zu tun, denn dieser Zuwachs geht eben von einem extrem niedrigen Niveau aus. Aber immerhin, der Schritt war überfällig und er war richtig. Und ich finde auch, in der Haltung dieser Regierung gegenüber der Kultur hat sich was getan. Also insbesondere auch mit der Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Frau Pfeiffer-Pönsken, ist ein anderer Ton und eine andere Wahrnehmung der Kunst- und Kulturszene in das Land eingezogen. Und das begrüße ich sehr.
Wir wollen weniger im Verlauf dieses Gesprächs die bisherige Arbeit rekapitulieren, nicht über das Kulturgesetzbuch en Detail sprechen, das Neues über Bibliotheksgesetze. Aber es gibt ein paar Dinge, wo Sie als Museumsdirektor, glaube ich, dann doch direkt von berührt sind. Das ist zum Beispiel Stichwort Digitalisierung. Wenn ich Ihre Website aufschlage, sehe ich da zum Beispiel mit Unterstützung von Landesmitteln. Wenn ich daran denke, dass es Forschungsvolontariate in Kunstmuseen und so weiter gibt, ist das ein richtiger Schritt? Ist diese Kulturpolitik bei Ihnen angekommen?
Ja, die ist bei uns angekommen. Sie haben die zwei Stichworte genannt, von denen wir auch profitiert haben. Ich fange mal mit den Forschungsvolontariaten an. Das ist sogar eine Initiative aus der Museumslandschaft heraus gewesen, die wir an das Ministerium herangetragen haben, die sich das Ministerium zu eigen gemacht hat. Auch das, großes Kompliment an der Stelle. Wir kennen eigentlich eher die Top-Down-Prozesse, diese Bottom-Up-Momente, bei denen auf die Szene gehört wird und die Bedarfe dort abgefragt werden und dann im Ministerium umgesetzt werden, kannte ich bislang so nicht. Und die Forschungsvolontariate helfen uns an einer Stelle, wo die Museen seit Jahrzehnten eigentlich Terrain verlieren, nämlich die wirkliche vertiefte Beschäftigung mit ihren Sammlungen, ein wissenschaftlicher Anspruch, der in unserem sehr essayistisch-feuilletonistischen Ausstellungsgeschäft oft untergeht. Also das ist wunderbar und wunderbar ist daran auch, dass diese Forschungsvolontariate zu 90% vom Land getragen werden, nur 10% kommunale oder Eigenmittel nötig sind. Deswegen ist auch für kleine Häuser, für Kommunen, die noch stärker notleidend sind, als es zum Beispiel Bonn ist, es möglich, diese Forschungsvolontariate zu finanzieren.
Wir haben 2 Jahre Corona hinter uns mit allem, was dazugehört. Mit eingeschränkter, veränderter Arbeit, mit Homeoffice, mit Entwöhnungsprozessen, mit Einbrüchen an Besucheraufkommen, mit Einnahmeverlusten und so weiter. Was sehen Sie, wenn Sie auch, sagen wir mal, in Ateliers gehen und zu Künstlern gehen? Man wird vermutet, dass bis zu 50% der Beschäftigten im Kulturbereich übrigens von der Fahne gegangen sind, weil sie es nicht durchgehalten haben. Was sehen Sie im Großen wie im Kleinen, was jetzt zu tun ist?
Also was wir ganz sicher brauchen, das drückt sich in Ihrer Frage auch aus, ist eine stärkere Unterstützung der freien Künstler, Künstlerinnen und der freien Kunstszene, Das, was ich mir zum Beispiel für die Museumsleiter dabei erhoffe, wäre, dass wir einen Weg finden, tatsächlich flächendeckend Honorare für Künstler, die bei uns Ausstellungen haben, einzuführen. Das ist etwas, was wir nur in Einzelfällen bislang machen können, nämlich immer dann, wenn Künstler, die installativ arbeiten, etwas für uns entwickeln, das nach der Ausstellung quasi wieder vernichtet wird, jedenfalls nicht mehr merkantil vermarktbar ist. Aber ich würde das gerne sozusagen als Gesamtinstrument haben. Was ich insgesamt sehe, wenn man ins Große geht für NRW, ist, dass ich glaube, dass NRW die Bedeutung der gesamten Kultur für die Selbstdarstellung des Landes, für das Alleinstellungsmerkmal NRWs bei weitem noch nicht begriffen hat. Warum punkten wir nicht viel mehr damit, dass wir eins der Länder sind, die die meiste und qualitativ dichteste Kulturszene Europa, wenn nicht gar weltweit, hat? Ich habe immer noch das Gefühl, Kultur taucht sozusagen unter ferner Liefen an dieser Stelle auf, ist mehr ein Thema der Sonntagsreden als eben ein Thema wirklich, das die Identitätskonzeption des Landes für die Zukunft betrifft.
Und dazu zählt auch ein noch zu gründendes bundesdeutsches Fotoinstitut in Nordrhein-Westfalen. Kunstmuseumsdirektor Stefan Berg aus Bonn war das. Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Claudia Roth will einen Puschkin-Krieg verhindern.
In einem Interview mit dem SWR hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen zunächst ausdrücklich hinter die Entscheidung für Waffenlieferungen an die Ukraine gestellt. Dann warnte sie aber davor, aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg nun in Deutschland auch Kulturgut aus Russland zu boykottieren. Man müsse im Gegenteil die Stimmen der russischen und auch der belarussischen Kultur unterstützen, die eine ablehnende Haltung haben gegenüber Putins Regime. Claudia Roth zuspitzend.
Wo es richtig absurd wird, ist, wenn aus Schaufenstern von Buchläden russische Literatur rausgenommen wird. Also wenn der Dostojewski nicht mehr ins Schaufenster gestellt wird. Oder wie in Lindlar ein CDU-Bürgermeister gesagt hat, es darf nicht russische Musik von Tschaikowski gespielt werden. Ja, also da muss ich wirklich sagen, Vorsicht. Das ist nicht ein Puschkin-Krieg, sondern ein Putin-Krieg. Und da würden sich ja Dostojewski und Tschaikowski im Grab rumdrehen, wenn die solche Sachen hören würden.
Claudia Roth, wobei der Auftritt mit den Tschaikowski-Sinfonien ja doch stattfinden wird. Die Stadtspitze von Lindlar war nach Protesten von ihrem Zensurversuch abgerückt. Wir berichteten. Fast schon gesetzt auf Platz 1 scheint die Ukraine beim diesjährigen ESC-Finale im italienischen Turin heute Abend. Selbst der deutsche Kandidat und Finalist beim Eurovision Song Contest wünscht der Ukraine den Sieg. Ich hoffe es sehr und wäre froh und stolz, sagte Sänger Malik Harris dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lettland hat unterdessen erneut und diesmal mehr als 100 Russen wegen ihrer Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf eine schwarze Liste gesetzt. Sie dürfen laut Außenministerium auf unbestimmte Zeit nicht mehr in das baltische EU- und NATO-Land einreisen. Bei den Betroffenen handelt es sich demnach vorwiegend um Kulturschaffende. Gestern hatte auch der Stadtrat von Riga beschlossen, das große sowjetische Siegesdenkmal in der Hauptstadt zu schleifen. Ein Viertel der Bevölkerung Lettlands ist ethnisch russisch. Es kam zu Protesten. Gerade ist Premiere, genauer der Staatsempfang in der 3 Stunden langen Pause zwischen den beiden Teilen der Passionsspiele im bayerischen Oberammergau. Fast der halbe Ort spielt mit, Flüchtlingskinder sind dabei und 2 Hauptdarsteller sind Muslime. Bis zum 2. Oktober werden bis zu 450.000 Zuschauer erwartet. Nach einem Pestgelübde von 1633 zeigt Oberammergau normalerweise alle 10 Jahre das Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus. Wegen der Corona-Pandemie-Regeln hatte Spielleiter Christian Stückel die eigentlich fürs Jahr 2020 angesetzten Aufführungen verschieben müssen. Stückel hat das Passionsspiel weiter modernisiert und von antisemitischen Tendenzen befreit. Nicht durchgesetzt hat sich die Forderung der Tierrechtorganisation PETA, dass in Oberammergau auf einen Eselsritt verzichtet werden soll und stattdessen Jesus auf einem E-Roller in Jerusalem einziehen möge.
Kulturmeldung waren das mit Henning Hubert. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende mit dem Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Da hören Sie nach den Nachrichten um 18.10 Uhr die Informationen am Abend ausführlich. Das G7-Außenministertreffen wird ein Thema sein, aber auch die NATO-Außenminister beraten über die Norderweiterung. Diese Ausgabe von Kultur heute endet. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse, wünscht einen guten Abend Ein schönes Wochenende.